Es ist Montag, der 17. Ja, April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder an meiner Seite ist. Der weltgrößter News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, heute auf den Tag genau, vor 25 Jahren, da wurde auf einem Sonderparteitag der Sozialdemokraten ein Mann zum SPD-Kanzlerkandidaten gewählt. Und es ist natürlich, ich bin's, ich hab den Dicken abgeschossen, euer Gerd. Gerhard Schröder, das war damals unser Kanzlerkandidat. Also, ja, was denn? Hallo? Möchte nichts Böses hören über den Gerd. Ich denke, dem Mann geht es gut. Er sieht hervorragend aus. Er ist auf Hafermilch-Diät. Also fantastisch. Super, ne? Ja, 25 Jahre später.
Diese eine Anekdote, die wird ja immer wieder in Zusammenhang mit Schröder erwähnt, dass er am Kanzlerzaun
ich will da rein.
Am Kanzleramtszaun in Bonn damals nach einer Kneipentour gerüttelt haben soll und gesagt hat, genau, ich will da rein. Ja. Und das ist ja so zeitgeistig eigentlich auch. Dieses Buch The Secret ist ja the shit, weil es heißt, man soll seine Traumwelt, sein Traumleben manifestieren und dann geht es in Erfüllung, was für mich, sorry, echt nach Bullshit klingt. Dieses
Ja.
Nimm es dir einfach vor und alles wird wahr werden.
Du, aber gleichzeitig war in Russland irgendwo ein Mann namens Wladimir Putin und der sagte, ich möchte einen deutschen Kanzler erlegen, indem ich ihm eine Freundschaft vorgaukel und siehe da, so kam es. Also irgendwie, man muss nur fester dran glauben und schon wird es irgendwann wahr.
Willst du damit sagen, das war ein KGB-Trick mit der Männerfreundschaft?
Nein, um Gottes Willen.
Ich glaube, die mochten sich wirklich. Ich bin überzeugt von dieser Freundschaft. Das war nur so ein Nebeneffekt, dass er dann auch seine Gasziele durchsetzen konnte in Deutschland.
Absolut. Aber sicher. Bernie Madoff, Jürgen Haxen haben auch wahnsinnig viele Menschen, die bis heute der festen Überzeugung sind, dass...
Er hat Schröder Kinder geschenkt.
Die Schlagzeile des Tages.
Kommen wir mal zu einem anderen SPD-Kanzlerkandidaten, der es überraschenderweise auch wirklich geworden ist. Eröffnung der Hannover-Messe. Scholz will vom Reden ins Doing kommen, habe ich gelesen. Ich dachte erst Wumms, dann Doing, ne? Also, und dann demnächst noch Kazong, das ist die Sprache von. Er will also wohl ins Doing kommen, denke ich mal, so berichtet der Spiegel. 4 bis 5 Windräder, 1600 Wärmepumpen pro Tag. Bundeskanzler Olaf Scholz erneuerte bei der Eröffnung der Hannover Messe sein ehrgeiziges Bekenntnis zur Energiewende und warb für mehr Unabhängigkeit von China. Das ist ja der helle Wahnsinn. Es war übrigens bei der Eröffnung der Hannover Messe und Niki, ich weiß, du neigst dazu, wenn Begriffe kommen wie Hannover und Messe, dann neigst du dazu. Ja, das wollte ich damit.
Die Expo, Expo 2000 war cool damals. Und
ja, mit den Scorpions noch. Moments of Glory. Und Ernst August, der an den türkischen Pavillon gepinkelt hat. Da war aber noch nicht die Stimmung in der Bude.
Ja, diese Pavillons verrotten aber wohl gerade. Das ist traurig.
Ist ja ein bisschen wie die deutschen Autobahnen eigentlich, ne? Nur, dass die ein bisschen früher gebaut wurden. Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern Olaf Scholz, der hat eine Rede gehalten, denn es war unter anderem auch der Präsident Indonesiens da, das ist das diesjährige Partnerland und Olaf Scholz, das merkt man jetzt ja, der streckt ja seine Fühler oder seine Arme aus in alle möglichen Richtungen, unter anderem halt eben auch Indonesien und natürlich dann in den asiatischen Raum und er sagte halt, unser Ansatz lautet, ein Decoupling von einzelnen Märkten wäre der falsche Weg, damit meint er natürlich klar, unter anderem China, was wir stattdessen brauchen ist ein kluges, vorausschauendes De-Risking, dabei spielten Rohstoffe eine wichtige wichtige Rolle, vor allem die, die Deutschland für die Digitalisierung und die Transformationsprozesse zur Klimaneutralität und für die Digitalisierung dringend braucht. Und was interessant wird, ist, also es geht halt eben natürlich um sowas wie seltene Erden und diese Dinge und Kupfer und Nickel und was nicht alles. Und er sagt, das gibt es ja in Ländern wie Indonesien, Chile oder Namibia. Und jetzt kommt der Satz, und jetzt klingt er wirklich ein bisschen nach Gebrauchtwagenhändler. In Ländern also, die von ihrem natürlichen Reichtum an Rohstoffen oft ja viel zu wenig profitieren.
Ja, ey Leute, ey, da muss man doch, ey, profitiert ja gar nicht davon. Es wird doch Zeit, dass ich, also ich meine, kommt, Leute.
Ey, klingt oder? Ein bisschen wie Trump, als er mit Kim Jong-un vorhatte, da so Golfresorts in Nordkorea zu bauen. Das ist ja voll schön hier, gibt so viel Grünflächen.
Fantastisch, das ist natürlich auch sehr gut. Nein, er will vom Reden ins Doing kommen, so der Bundeskanzler in den vergangenen Jahren.
Nach fast 2 Jahren im Amt.
Ja, ist richtig. Ja, also es gibt nicht wenige Leute, die sagen, vielleicht kommst du erstmal richtig ins Reden. Das wäre schon mal ein Anfang, nachdem, wenn man sich so einige Reden angehört hat. Er sagt aber, es gibt 3 Voraussetzungen für den nötigen Aufschwung. Erstens klare, verlässliche, konkrete Ziele, damit Sie Ihre Investitionen sicher planen können. Zweitens Druck auf dem Kessel, die besagte Deutschlandgeschwindigkeit. Und drittens genügend Fachkräfte, die hier in Deutschland mit anpacken. Er klingt ein bisschen wie Maschmeyer eigentlich bei Die Höhle der Löwen. Wir haben ja zuletzt die Berichte gehört, dass alleine, ich glaube 2022, 630.000 Fachkräfte gefehlt haben in Deutschland, Tendenz steigend. Also viel Glück mit dem neuen Deutschland-Tempo. Klasse, oder?
Also mit den Fachkräften, ich setze ja auf KI, die übernehmen das schon.
Toll.
Und ja, irgendwie, sorry, wie ich schon gerade sagte, dass er jetzt so ein Aktionsdrang hat, was wirklich zu tun. Es kommt so ein bisschen spät und gleichzeitig, also ich freue mich natürlich, wenn er jetzt diese Motivation hat und gleichzeitig bin ich von Deutschland so ein bisschen desillusioniert, weil ich gemerkt habe, dieses behäbige, bequeme Schiff Deutschland ist einfach so schwer zu lenken und jeder Impuls, der noch so gut gemeint ist, es wird ewig brauchen.
Ja, wir haben uns halt kaputt bürokratisiert, so zumindest der Eindruck. Und das soll ja jetzt aber alles schneller laufen, ne? Wie Schröder schon, schnell und unbürokratisch. Geben Sie mal Ihre Nummer, ich kümmere mich persönlich. Derweil ist ja Annalena Baerbock für uns in der Welt unterwegs, hat gerade China eine Ansage gemacht. Jetzt gibt es das G7-Treffen in Japan in einem touristischen Ort namens Karuizawa. Ne? Sag du mal, du kennst es
besser. Bestimmt spricht man es genauso
absolut
aus.
Vielen Dank. Und das soll wohl sehr schön sein, denn du bist ja hier quasi unsere Japanologin, denn du bist ja ab und zu mal in deiner Lieblingsstadt Osaka.
Ich liebe Japan, ich liebe Osaka, ich liebe Tokio und das Schöne an Japan ist, dass es irgendwie von der Architektur, es hat immer so eine Vorstellung, wie die Zukunft sein sollte, die man aber in den 80ern hatte. Also da liegt jetzt so ein Staub über allem auch, weil du merkst eben, seien es die tollen modernen Toto-Toiletten mit den wärmenden Klositzen oder sonst was. Es ist alles irgendwie modern, aber gleichzeitig wirkt es dann doch alt und überholt, weil das eben alles Ideen aus den 80ern waren. Und ich finde, in dieser Architektur, in diesem Land bekommst du diesen Eindruck von etwas, was mal voller Jugend und Ideen war, jetzt aber aufgrund der immer älter werdenden Demografie auch wirklich überholt ist. Und ich weiß auch nicht, wie sie dieses Problem lösen werden.
Hast du hier gerade so eine Art, Toilettensitz-Demoskopie mit uns gerade durchgenommen?
Das hat mich überrascht.
Lula will mit China und Emiraten im Krieg in der Ukraine vermitteln, das berichtet der österreichische Kurier. Europa und USA tragen weiterhin zur Fortsetzung des Krieges bei, sagte Brasiliens Präsident bei einem Antrittsbesuch in Abu Dhabi. Ja, Lula da Silva will gemeinsam mit China und den Vereinigten Arabischen Emiraten im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vermitteln. Er habe diese Idee bereits mit den Führungen der beiden Länder besprochen, sagte Lula am Sonntag bei einem Antrittsbesuch in Abu Dhabi. Zuvor hatte er bei einem Besuch in Peking die USA aufgefordert, die militärische Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Also Lula jetzt quasi an der Seite von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Also das ist schon spannend. Das ist halt eben auch so ein bisschen unsere Zeit. Ne? Wir haben alle gejubelt, Mensch Lula, toll, der böse Bolsonaro ist weg. Und plötzlich zieht der außenpolitisch überhaupt nicht mit. Und wir sind bitter enttäuscht und sagen, ja, was ist denn da schiefgelaufen? Kann doch wohl nicht sein.
Ja, ich weiß bis jetzt nicht. Also das mit der Militärhilfe, dass sie eingestellt werden soll, diese Forderung. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, ob wir mittlerweile Nachrichten gewöhnt sind, die uns direkt schon ihre Interpretation vorgefüttert geben. Aber in allen englischsprachigen Medien habe ich wirklich immer nur das Wording gehabt, that the US should stop encouraging war in Ukraine. Ja. Was ja eher bedeutet, also die USA soll aufhören, den Krieg weiter zu fördern bzw. zu ermutigen.
Ja,
so.
Genau.
Und von einem Stopp von militärischer Hilfe ist da jetzt explizit nicht die Rede. Und klar kann man es so interpretieren, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass Interpretationen von Gesagtem als Fakt ausgegeben werden. Also auch bei Macrons Rede, dass wir uns unabhängiger machen sollen von China und von den USA, wurde direkt interpretiert, okay, er ist da gerade vor Ort in China, macht seine Deals mit China, lässt sich um den Finger wickeln und hat nur die französischen Ziele im Blick. Und das klingt dann natürlich, was für ein Schwein. Und jetzt soll uns Taiwan nicht mehr interessieren, oder was? Ja. Und ich will nur noch mal zurück zu Lula, dass man auch deren Standpunkte verstehen sollte. Ich glaube, Lula ist einfach extrem enttäuscht von den USA. Da sind ganz viele Geschäfte und Gesetze einfach so schief gelaufen. Und dass er da sagt, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock, da irgendwie mit reingezogen zu werden bei irgendwas und da neue Wege gehen will und sei es dann mit einem China, die ich auch sehr als suspekt empfinde, aber trotzdem, ich habe Verständnis dafür.
Söder ist
strahlend schön auf seine ganz eigene Art und Weise. Endlager in Bayern, Söder irrlichtert durch die Atomdebatte. Ein Kommentar von Markus Lippold bei NTV. Der bayerische Ministerpräsident macht Wahlkampf und setzt dabei auf populistische Haut-drauf-Themen, etwa auf die Debatte um den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. Dabei gelingt Markus Söder ein grandioses Eigentor. Ja, also das war ja schon spannend an diesem gerade eben vergangenen Wochenende. Da endete ja das Atomzeitalter in Deutschland. Und einer, also nicht nur einer, aber einer ganz besonders, der wollte ja nicht mitmachen. Und das ist natürlich, schauen Sie, wir brauchen in Deutschland die Atomkraft. Wir brauchen Sicherheit. Es ist geradezu fahrlässig, wenn die ganze Welt, schauen Sie, auf Atomkraft setzt. Das war natürlich ganz witzig, weil als er noch bayerischer Umweltminister war, 2011, da ging es gar nicht, also konnte es gar nicht schnell genug sein.
Er war der Erste, gell?
Er war natürlich der Erste. Und es ist völlig klar, wenn Markus Söder für eine Sache sich öffentlich einsetzt, kannst du fest davon ausgehen, dass du irgendetwas findet, dass er vor einem Jahr noch genau das Gegenteil gesagt hat. Und zusammen mit der Atomkraft war das natürlich auch so.
Wirfst du im Populismus vor?
Na, ach, um Gottes Willen. Ich warte ja ehrlicherweise auf die bayerischen Passionsfestspiele in diesem Jahr, dass Markus Söder mit so einer Prozession mit Hubert Aiwanger und so, dass er da irgendwo so Richtung Isar 2 marschiert und sich da dran nageln lässt. Schauen Sie, Vater, Olaf Scholz, warum hast du mich verlassen? Also das wäre schon toll. Es ist ja jetzt ganz interessant, dass Söder ja jetzt ins Spiel gebracht hat, den Gedanken, dass Bayern in Landesregie jetzt einfach selber das Atomkraftwerk laufen lässt. Als wäre das so einfach. Das finde ich das find ich.
Aber mit dem Atommüll möchte er weiterhin nichts zu tun haben, weil geologisch passt das da jetzt nicht so gut und doch lieber nach Niedersachsen.
Das ist das Geilste, ne? Dann, genau, er sagte ja, also hat ja immer gesagt, schauen Sie, wir brauchen den Atommüll nicht, ja, und so, aber dann zu sagen, wir machen, also was für eine Vorstellung auch, ne? Du betreibst dann einfach
in
weiter.
In Niedersachsen
so.
Haben die Leute sechs Finger.
So geil. Eben, so. Und dann aber einfach das AKW in Bayern weiterlaufen zu lassen, den Atommüll packst du da irgendwo nach Niedersachsen oder so. Er verbuddelt den immer heimlich irgendwo da in Osnabrück.
Ja. Aber das schätze ich ja an Söder irgendwie, dass er so diese Vorschläge dann macht, aber sie nicht zu Ende denkt. Oder einfach, indem er vage bleibt. Und das ist, glaube ich, ja ein Element eines...
Er ist ja sogar Sternzeichen vage. Ne? Also ein V-AG.
Nein, aber ich... dass er dann eben, genauso wie damals, was wir jetzt brauchen, ist ein Stoppschild für Putin.
Was wir brauchen, ist ein Stoppschild für Putin. Er haut halt einfach raus, weil er weiß, es ist Wahlkampf. Ja. Und der Rest ist ihm halt total wurscht. Wobei ich habe ja schon, ich muss das ja wirklich sagen, ne? Diese ganze Veranstaltung jetzt rund um den Atomausstieg, ja, ist ja auch okay, ist ja toll. Aber wenn du die ganzen Veranstaltungen gesehen hast, München Odeonsplatz und wo sie überall alle waren, das war ja immer eine Veranstaltung von irgendwelchen Ü70-Leuten. Du hast ja wirklich darauf gewartet, dass jeden Moment irgendwie noch Andrea Kiewel mit Beatrice Egli um die Ecke kommt, so der AKW-Fernsehgarten, weil du hast ja auch wirklich nur so karierte Kurzarmhemden gesehen und so Alt-68er. Das ist natürlich deren Lebensthema gewesen, ist ja völlig klar. Ja, naja, also du hast ein paar Junge, aber ganz viele Alte, die da im Grunde genommen ihre lebenslange Mission jetzt erfüllt sehen und jetzt natürlich happy sind, dass man so als älterer Mensch doch noch eine Art Wirkmacht erfährt. Und es ist ja auch, es sei ihnen ja auch gegönnt, aber ich hatte es ja gestern auch schon getwittert, ich habe schon gesagt, an dem Tag, wo die aus der Atomkraft aussteigen und alle total happy sind, Deutschland ist jetzt sicher, am nächsten Tag geht einfach ein AKW in Belgien hoch. Es wäre, also ich wünsche es mir wirklich nicht. Scheiße. Ich wünsche es mir echt nicht, ich bin auch dagegen, aber es wäre schon auch eine schöne Pointe, das muss man einfach auch so sagen, oder? Oder muss man es nicht so sagen? Muss man es nicht so sagen? Aber Finnland zum Beispiel hat ja jetzt auch gerade eben gesagt, ja, top Idee, also Atomkraft, das ist es. Die haben gerade feierlich mit so einem Tweet, wo so ein Storch quasi so eine Art Baby bringt und hat gesagt, es ist jetzt da. Also Finnland sagt, das ist Klimaschutz, wir setzen auf einen Mix aus Erneuerbaren und Atomkraft.
Aber haben die dann nicht so ein Superreaktor gebaut?
Ein Superreaktor?
Ja, der wirklich sehr viel Energie umsetzt, weil das Argument gegen die weitere Laufzeit unserer Kraftwerke war für mich auch wirklich immer, ganz ehrlich, die Energie, die da umgesetzt wird, dafür lohnt es sich nicht, so ein Risiko einzugehen. Ja, und das war dann immer für mich so, okay.
Die gute Tat des Tages.
Ja, Angela Merkel bekommt heute das Großkreuz, also nicht Kevin Groß, sondern hat das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen durch, ich freue mich, Ihnen, liebe ehemalige Frau Bundes, also
vier Tage später.
Frank-Walter Steinmeier, also quasi ihr ehemaliger Kanzleramtsminister und Außenminister, verleiht ihr jetzt den Verdienstorden der Bundesrepublik für Dinge, die sie gemeinsam mit ihm ausgeheckt hat. Und diese Geschichte, also gerade ist das Timing.
Warum musst du so böse formulieren?
ich hätte auch sagen können, verkackt hat.
Nein, was sie aber zusammen geschafft haben.
Ja, also es hat ja nur Adenauer und
Kohl.
Das haben sie abbekommen. Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, das möchte ich schon was sagen. Und sie bekommt, also ich meine, das Timing ist natürlich sensationell. Sie bekommt diesen Verdienstorden an dem Wochenende nach dem Atomausstieg, den sie, wie nicht wenige sagen, ein bisschen voreilig beschlossen hatte, weil die Transformation ja noch nicht so ganz abgeschlossen war. Also der Atomausstieg war beschlossen und daraufhin wurde es also massiv verpennt, auf Erneuerbare zu setzen, auch unter starker Beförderung von zum Beispiel Markus Söder, den wir ja gerade schon kurz...
Aussteigen ohne einsteigen.
Aussteigen ohne einsteigen und dann, weil das alles so super gelaufen ist, gerade jetzt auch so ein Jahr nach dem Angriff von Putin auf die Ukraine.
Sarkasmus ist widerlich.
Ja, widerlich. Da bekommt sie jetzt den Verdienst. Also es hätte schon besser laufen können, muss man sagen. Das finde ich schon. Hat sie es denn verdient, um mal so zu fragen?
Sagen wir es so, sie war echt gut darin, so einen Status quo aufrecht zu erhalten, den wir uns ja jetzt alle irgendwie wünschen.
Ja.
Aber Veränderung, großartig was gemeistert und immer auch rückblickend diese Argumentation mit, sie konnte ja nichts gestalten, weil es kam immer wieder eine neue Krise, die Finanzkrise und dies und das. Und denke ich mir so, ja, aber ist das nicht Menschheit?
Mhm. Also, ist schon ein bisschen viel Menschheit auf einmal dann
also
so.
Also da
ne?
Die tut
Finanzkrise
mir dann die jetzige Regierung tut mir da viel mehr leid.
Ja, die kriegen es halt, genau, die kriegen es natürlich wirklich geballt.
Jetzt
bei
kommt
Merkel,
so die existenzielle Bedrohung als Gamechanger dazu.
Ja, Merkel hat uns halt immer ruhig schlafen lassen. Nur dummerweise hat sie uns halt auch wirklich schlafen lassen. Also sie hat halt immer geguckt, die Umfragen, Klassiker, so, was wollen die Leute? Ehe für alle, Atomausstieg, ja komm, ist egal. So, das hat natürlich ihr auch in der eigenen Partei ja einigen Stress gebracht, weil sie dadurch natürlich auch den Markenkern ordentlich verschoben hat nach links. So, das muss man nicht schlecht finden, aber aus Unionssicht finden das natürlich nicht alle total geil. Und das Ergebnis ist jetzt das, was wir haben, dass einfach unfassbar vieles liegen geblieben ist. Und ob man dann in dieser, also ich weiß nicht, vielleicht den Verdienstorden Also ich hätte es besser gefunden, vielleicht mal so 10 Jahre später. Also sie ist ja noch jung genug, um den auch 10 Jahre später entgegenzunehmen. Aber in diesem Moment, jetzt gerade, als so eine Art Statement, guckt euch das an, toll.
Weiß also ich hoffst nicht. Du, dass in 10 Jahren, Moment, der schöne Satz, die Erinnerung malt mit dem schönsten Pinsel.
Ah, ich meinst weiß noch du, genau, als ich dir das erzählt habe, dass ich dir diesen Satz...
Meinst du, also in 10 Jahren werden wir sie besser beurteilen? Ich habe das Gefühl, lieber jetzt schnell einkassieren und mitnehmen. In 10 Jahren wird das Urteil noch viel heftiger und mieser ausfallen. Weil jetzt haben wir noch ihre charakterlichen Tugenden vor Augen, weil so, wir sie ja. alle live in Erinnerung haben. Und na, diese stimmt. Uneitelkeit und dieses... Ja. Entspannte, das war schon neben Leuten wie Berlusconi und Co. war das natürlich.
Ach, du meinst das menschliche, ihre ja. menschliche, bescheidene Art und ja, und auch ein bisschen das Lustige und ich koche Kartoffelsuppe. Das meinst du, das bleibt noch über, wenn in 10 Jahren, wenn man nur noch aufs Papier guckt, wo man sagt, jetzt hast du wirklich nur noch die Bilanz. Ja, mag
deshalb
sein.
Herzlichen Glückwunsch, alles Liebe, alles Gute.
Die unbequeme Meinung.
Matthias Döpfner entschuldigt sich, zumindest ein bisschen. So überschreibt es DWDL, denn es hat sich jemand geäußert. Matthias Döpfner hat gesprochen bzw. geschrieben. Es war ja so, dass die Bild-Chefredakteurin Marion Horn in der Bild geschrieben hat. Chef, eigentlich ist eine Entschuldigung fällig. Und diesem Wunsch kam Matthias Döpfner nun nach. Also er entschuldigte sich. Also es war jetzt, naja, also er hat bei der Bild, also er hat gesagt, er... hat sich nicht entschuldigt für die Worte selbst, sondern Zitat, dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. Ne? Wir erinnern uns die Aussagen, ne? Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Und dann sagt er, es ist verletzend und wörtlich genommen. Natürlich Quatsch, so Döpfner. Seine Erklärung, der Ärger darüber, dass in Thüringen und anderswo so viele entweder Linke oder AfD wählen, verleitete mich zur polemischen Übertreibung. Außerdem sagte er, dass es ihm nicht immer gelinge, private Nachrichten im korrekten Ton zu schreiben. Und weiter, wenn ich wütend oder sehr froh bin, wird mein Handy zum Blitzableiter. Ich schicke dann manchmal Menschen, denen ich sehr vertraue, Worte, die ins Unreine gesagt oder getippt sind, weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist und weil ich mir nicht vorstellen kann oder will, dass jemand diese Worte an Dritte weitergibt. Also wir stellen fest, von einer Entschuldigung ist das alles relativ weit entfernt und man sieht auch im Laufe dieses gar nicht so langen Textes, galoppiert er relativ zügig davon und kommt eher darauf zu sprechen, was das denn bitte für eine Scheiße ist, dass so private Sachen da plötzlich da in der Öffentlichkeit sind. Oder habe ich das missverstanden, Niki?
Ich freue mich einfach über Non-Apologies. Mhm. So, wir hatten ja die Woche vom Dalai Lama noch.
Ah ja, richtig.
I just tease.
Hat Döpfner, willst du damit sagen, dass Döpfner irgendwann mal an Reichelt eine SMS geschrieben hat? Lutscher meiner Zunge. Es würde mich nicht mehr wundern, das muss man einfach dazu sagen. Ne?
Nein, diese ganze Causa, ich weiß, du hast deinen Spaß daran.
Absolut.
Ich weiß wirklich bis heute nicht, ob das... in Ordnung ist, private SMS zu veröffentlichen, egal von wem, auch wenn das ein Medienmogul ist und er so viel Verantwortung und Macht hat.
Stärke, please, Stärke FDP. Das war in dem Fall ja eine Art Handlungsanweisung an einen Chefredakteur, ne? So, zum Beispiel.
Auch da bin ich der Ansicht, dass wir wissen, wie die Agenden, ist das Plural? Wie die
Agenda, sag Agenda, ist immer gut.
Aber im Plural eben, dass, wie die Agenden der unterschiedlichen Zeitungen sind, ob es jetzt explizit mir jemand noch sagt, wie da jemand im Hintergrund tickt oder nicht, hatte ich schon immer bei der Bild das Gefühl, sie waren der FDP eher zugeneigt als der Linken.
Den Eindruck hatte ich allerdings auch, ja.
Aber was ich ihm vorwerfe, ist genau wie damals, als Habeck jetzt in der Ukraine dachte, er würde etwas privat äußern, eine Naivität, dass ich erwarte, dass wenn du in so einer Position bist, du einfach paranoid sein sollst, dass du die ganze Zeit denken sollst, nichts ist privat, trau niemandem und überall sind Kameras und alles wird gegen dich verwendet.
So.
Und ich möchte um Gottes Willen Döpfner jetzt nicht verteidigen.
Bitte nicht.
Aber ich will noch einmal dieses er ist ein Monster, das würde ich gerne und viele Sachen auch so mit Merkel, das was wir vor einem halben Jahr schon,
ja,
was
ich
da
meine, das
geleakt
ist wie 33, ist natürlich schon wirklich mal volle Lotte-Querdenker-Sound. Ne?
Also genau, da hast du auch so ein bisschen das Gefühl, du hast da mit so einem QAnon-Anhänger was zu tun. Da weißt du, da ist jemand auch wirklich...
Ja, einer hat ja wirklich Matthias Döpfner toll verteidigt, und zwar The Pioneer-Herausgeber Gabor Steingart. Liebe Grüße an dieser Stelle. Er hat gesagt, er verteidigt ihn nicht und auch nicht das, was Döpfner gesagt habe. Ihm gehe es um Döpfners Recht zu sagen, was er denkt und fühlt, Zitat Steingart. Also hat er in einem Artikel geschrieben bei The Pioneer. Döpfners SMS-Prosa sei würziger und kantiger als viele Leitartikel. So sei er Opfer von Verfassern labbriger Texte geworden. Jetzt kommt mein Lieblings, das Beste. Sie hassen sich und ihn für genau diesen Unterschied. Seine Nudel ist al dente. Ihre hängt schlapp und schläfrig über der Gabel. Toll, oder? Also Döpfner, El Presidente ist al dente. Ich bin total begeistert. Klasse. Fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass man Viagra nehmen muss, um nochmal vernünftige Texte zu schreiben. Also was heute alles da ist, doch klasse, oder? Bist du auch so begeistert?
Ich will einfach abschließend zu Julian Reichelt sagen, Snitches get Stitches.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Republikanische Gouverneurin über einjährige Enkelin. Addie hat eine Shotgun und ein Gewehr, so schreibt der Spiegel. Der Konflikt über das Waffenrecht spaltet die USA. South Dakotas Gouverneurin Kristi Noem erzählte auf einer Veranstaltung der Waffenlobby NRA offenbar voller Stolz, wie das Thema in ihrer Familie gehandhabt wird. Ja, sie hat auf der Kundgebung der Veranstaltung der Waffenlobby gesagt, dass ihre knapp 2 Jahre alte Enkelin Addie schon eine Shotgun und ein Gewehr habe. Beides würden sie auch bald brauchen. Außerdem habe Addie noch ein kleines Pony. Sie sei also auf alles vorbereitet. Ich gehe fest davon aus, das Pony dürfte relativ bald Lasagne sein. Aber das ist schon, also, ne, man soll ja nicht in so einen stumpfen Anti-Amerikanismus verfallen. Aber wenn man diese Artikel liest und weiß, wie es so um die Rechte in den USA bestellt ist, dann denkt man so, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ja unsere USA-Kennerin. Inwieweit ist diese Frau repräsentativ für das Land?
Ich werde eins niemals verstehen, dass die Angst vor Waffengewalt darin eine Lösung sieht, sich selbst mit Waffen auszustatten. Mhm. Also, und das ist eben ein Teufelskreis. Und man hat einfach jetzt, gerade kam doch auch eine Studie raus, dass innerhalb von 2 Jahren, von 2019 bis 2021, Jugendliche zu 50% mehr Opfer von Waffengewalt sind. 50%, wow. Diese Zahl, die macht gar keinen Sinn. Und gleichzeitig denkst du dir, wie will man das stoppen? Und ich befürchte, es sind so viele Waffen im Umlauf, dass ich da auch nicht mehr sehe, dass man das irgendwie...
Also auch so eine Art Superspreading-Event. Also damals, als die Gesundheitsämter in Deutschland die Kontrolle über die Infektionszahlen verloren haben. So ist es mit den Waffen in den USA. Meinst du das?
Ja, und ich dachte, so war es ja in anderen Ländern wie Australien oder so. Es gab so ein Main-Event, was richtig brutal und schrecklich und traumatisch war, dass man gesagt hat, wir ändern das. Und es hat dann wirklich im Laufe der Jahre auch funktioniert mit restriktiveren Waffengesetzen. Aber ich befürchte, in den USA
wird es ja als Naturgewalt hingenommen, ne? Also so wie, als gäbe es Tornados oder Fluten, und da sind dann halt, Amokläufe sind eine Art Naturgewalt, der man nicht irgendwie...
Genau, als Grundrecht eine Waffe zu besitzen, und deshalb, ich habe es eigentlich insofern wirklich mit aufgegeben und hoffe jetzt nur, dass der neue Ansatz, die Psyche der Menschen zu stärken, dass man in Mental Health investiert. Und das ist ja das Absurde. Die Republikaner brüllen ja immer, keine Waffengesetze, sondern wir müssen uns, unsere Psychen jetzt heilen, aber weigern sich, Geld dafür locker zu machen. Und dann denkst du so, ja, dann haltet die Fresse bitte.
Gucken mal, wer da spricht.
Beziehungsweise schreit. This 9-year-old girl helped lead the Bulls to a screaming comeback win. Literally. So berichtet es NPR. Es gibt eine junge Frau, ein Mädchen, Daya DeRozan oder DeRozan. Und das ist die Tochter des Chicago Bulls Basketballspielers DeMar DeRozan. Geiler Name auch eigentlich, oder?
Sehr cool, ja.
Ja, absolut. Und die ist natürlich mit 9 Jahren jetzt nicht Team-Member der Chicago Bulls. Aber sie hat trotzdem dafür gesorgt, dass die Chicago Bulls gewonnen haben, und zwar über die Toronto Raptors. Niki, ich schalte jetzt zu unserer Basketball-Sportreporterin Niki Hasania. Was ist genau passiert? Komm.
Diese Szenen waren einfach so schön. Es gibt so eine Compilation auch bei YouTube, wo man sehen kann, wie dieses 9-jährige Mädchen ihren Vater unterstützt, indem sie immer anfängt zu schreien, okay, wenn es auch relativ still ist, weil bei Freiwürfen ist eigentlich, sind alle Fans ruhig und das ist einfach Fairness, dass du still bist, wenn sich jemand gerade auf seinen Freiwurf konzentrieren muss. Und dieses Mädchen schreit wirklich taktisch immer zu dem Zeitpunkt, wenn der Gegner diesen Freiwurf ausübt. Und es ist wundervoll zu sehen. Und ich bin sogar Fan der Raptors. Und trotzdem habe ich dieses Mädchen gefeiert, wie es ihrem Vater helfen
will. Hat es denn geschrien, ganz kurze Frage, hat es geschrien, weil sie so aufgeregt war oder so begeistert oder wirklich,
nein,
um die Spieler abzulenken?
Es war wirklich ein Ablenkungsmanöver. Es war taktisch. Und das war wirklich offensichtlich. Und was mir leid tut, ist, dass sie wohl in Toronto von vielen Leuten gerade bedroht wird.
Selbstverständlich, natürlich, klar. Das gehört heutzutage zum guten Ton.
Ja. Ich finde, jeder, der seinen Papa liebt.
Ist ja ein bisschen wie Sissipas beim Tennis, ne? Das ist doch auch immer der, der immer so ellenlange Pinkelpausen macht und so. Das würde mich ehrlicherweise auch nicht mehr wundern, wenn irgendwie dann Zverev den Aufschlag macht, der immer.
Aber dann würde er es immerhin selbst machen und von der Bühne, ja, und du siehst dieses Mädchen, wie es so wirklich abwartet, bis es zu diesem Wurf kommt, um dann lauthals zu schreien, und das macht einfach Spaß. Und
ist ja
das
wie
krass,
du beim Regina Spektor Konzert, ne? So, dass die Menschen sich einfach nicht auf ihre konzentrieren.
Aber das Schöne ist, dass es auch noch wirkt. Also es war statistisch dann echt festgehalten worden, dass die Bulls viel mehr Fehlwürfe bei diesen Freiwürfen hatten und am Ende die Chicago Bulls gewonnen haben. Und
na,
MVP.
Das kann man doch wirklich sagen. Übrigens, MVP an dieser Stelle sei noch angemerkt. Wir gratulieren ganz herzlich, wo wir im sportlichen Bereich gerade sind. Und zwar Arjen Robben, also dem Mann, der von 2009 bis 2019 beim FC Bayern gespielt hat. Der hat nämlich gerade einen Marathon beendet in unter 3 Stunden beim Marathon in Rotterdam. Das finde ich offen gestanden ziemlich beeindruckend. 2 Stunden, 58 Minuten. Ich meine, aus Dortmunder Sicht weiß ich ja, wie fürchterlich das war, wenn man Arjen Robben hat lossprinten sehen. Immerhin hat er beim Joggen nicht noch, beziehungsweise beim Marathonlaufen nicht noch irgendwie nach innen gezogen und noch irgendeine Erfrischungsbude kaputt geschossen. Aber das finde ich schon beeindruckend. Also 2 Stunden, 58 Minuten für 42 Kilometer ist nicht
Willst
so schlecht.
Willst du mal Marathon laufen?
Nein, das wird definitiv nicht passieren. Wirklich nicht. Kein Interesse. Also wenn ich jetzt, also 3 Stunden für 42 Kilometer brauche ich in der Regel, wenn ich mit der Deutschen Bahn irgendwo hinfahre und die wieder irgendwo in Wittenberge stehen geblieben ist. Dafür brauche ich jetzt keinen Marathon, aber das ist ein anderes
Thema.
Aber warum
läuft man Marathons?
Ja, wovor lauft ihr davon? Rike, Jesko, wir reden mit euch. Wovor lauft ihr davon?
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Lieber Matthias Döpfner, wie sind Sie neulich aufgewacht? Haben Sie in Ihr Kissen gebissen? Was hat der Radiowecker gespielt? Walkürenritt oder All by Myself? Wem haben Sie eine wütende SMS geschickt und sie dann wieder gelöscht, weil man ja niemandem mehr trauen kann? Eine Zeitung hat Ihre privaten Nachrichten veröffentlicht. Hässliche Gedanken über Ossis, Moslems und Angela Merkel. In aller Öffentlichkeit ausgestellt wie die Fettleber eines Toten bei Körperwelten. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es ja nicht. Das ist ja ungeheuerlich. Als hätte Gunther Emmerlich uns Messis umsonst in den Schlaf gebrummt. Und der Typ von King Kong, der lustige Arzt vom Münster-Tatort. Wo sind wir hingekommen, wenn sogar der Chef von Bild so ein negatives Menschenbild hat? Sie sind ein Feingeist, Kunstliebhaber, Mäzen und begeisterter Federballspieler in knappen Shorts. Sie sind 2 Meter groß, Doktor der Philosophie. Ein Theaterwissenschaftler und Musikkritiker im Körper eines Basketballspielers. Sie sind Milliardär und sammeln Skulpturen von Vulven. Was kroch da aus ihrem Schoß? Diese getippten Tresenrülpser an ihre publizistischen Kellner. Sie wollten das Scheinwerferlicht, doch ach, es wurde zum Röntgenstrahl. Ein Scheinriese, der Sonne zu nahe gekommen. Ich mag sie. Sie machen sich Sorgen um unser Land. Sie sind ein Edelwutbürger, wie ein Ossi, nur mit Geld. Ich mag auch den ehemaligen Osten. Nach der Wende habe ich einem aus der Zone meinen alten Opel Ascona für 25.000 D-Mark verkauft. Professor Döpfner, Ihr Zorn belebt auch mich. Meine schlaffe Nudel wird al dente. Va bene. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Warum habe ich das Gefühl, dass es nicht von
Was?
Ihm ist?
Was? Das kannst du niemals beweisen. Das wirst du niemandem sagen. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch ganz herzlich jemandem zum 75. Geburtstag gratulieren. Und zwar Jan Hammer. Ich weiß nicht, ob der Jan Hammer etwas sagt. Soll ich dir auf die Sprünge helfen?
Please.
Na? Na? Hörst du es? Ne? Immer noch keine Ahnung?
Ist das Rocky?
Nein, das ist Miami Vice. Das ist wirklich der entsetzlichste Moment,
den ich
heute noch...
Ich dachte, das wäre diese Trainingscollage.
Du meinst die Trainingscollage, die dein Vater immer drunter gelegt hat, wenn du irgendwelche Kindergartenvideos...
Und meine Kindergartenvideos.
Niki, das ist ein anderes Thema. Ich bedanke mich an dieser Stelle für deinen hervorragenden Einsatz. Wünsche
herzlichen
allen anderen...
Herzlichen Glückwunsch, Jan Hammer.
Herzlichen Glückwunsch, Jan Hammer. Und wünsche allen einen schönen Start in den Tag. Und morgen dann
Bleib
mit Markus
Feingang.
Bleib gesund. Bis denn. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.